Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Ja, herzlich willkommen. Heute ist der Tänzer und Choreograf Dieter Heidkamp mein Gast. 24 Jahre war er Tanzprofessor in Frankfurt am Main, hat die Tanzausbildung dort maßgeblich weiterentwickelt, hat sich stark gemacht für den zeitgenössischen Tanz in all seiner Vielfalt. Davor hatte er erfolgreich in der freien Szene gekämpft als Mitbegründer der Berliner Tanzfabrik. Im Oktober wird Dieter Heidkamp für sein Lebenswerk mit dem Deutschen Tanzpreis geehrt. Schön, dass Sie heute hier sind. Willkommen in unserer Sendung.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
An der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst haben Sie eingeführt, dass die Studierenden aller Sparten, also Kirchenmusiker, Schauspielerinnen, Tänzer, sich morgens zum gemeinsamen Körperbewusstseinstraining treffen. Körperbewusstseinstraining, worum ging es da?
Ja, es geht um Körperwahrnehmung und Körpersensibilisierung und ich denke, alle haben auch mit Aufführungsangst zu tun oder also sei es auch als Musiklehrer oder so, kann man ja schon Stress kriegen, wenn man mit Leuten kommunizieren muss. Und da ging es ursprünglich darum, eben so musikspezifische Bewegungslehre zu etablieren. So,
und da gab's,
das hieß Kurse in Alexandertechnik oder Feldenkrais oder später kam dann Yoga dazu, aber auch Aufführungstraining und das war eine sehr lange Auseinandersetzung so mit der Hochschule, die dann aber über so am Anfang so ein, zwei Kurse morgens und jetzt sind es mehrere Kurse täglich morgens. Und so von daher hat eine ziemliche Entwicklung stattgefunden.
Wie sieht denn Ihr morgendliches Körperbewusstseinstraining heute aus als Tanzprofessor im Ruhestand?
Das sieht eher nach Fitness aus.
Jeden so, Morgen?
Nee, aber so 4-5 Mal die Woche schon.
Ein Tanzprofessor, der vor seinen Studierenden Kopfstand macht. Das kam im Fall von Dieter Heidkamp schon mal vor. Warum war das mehr als ein Gag? Was wollten Sie damit vermitteln?
Ja, das war Bestandteil einer Lecture-Performance. Und da ging es darum, andere Perspektiven auf Sachen zu entwickeln. Und es gab auch Übungen sozusagen für die ZuschauerInnen. Einfach mit dem Wissen, dass ich mit ganz bestimmten physischen, sensorischen Erfahrungen auch anders auf Sachen drauf gucke.
Mhm. Auf Ihren Werdegang kommen wir noch ausführlicher. Vorab nur so viel, Dieter Heidkamp hat Sport und Biologie studiert, anschließend auch Kunstpädagogik. Über diesen Weg kam er dann Ende der 1970er Jahre zum zeitgenössischen Tanz. Eine gezielte Ausbildung an einer Hochschule gab es dafür noch nicht. Und als er dann 20 Jahre später als Professor an die Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst gekommen ist, da gab es da auch noch immer keine Ausbildung für zeitgenössischen Tanz, also musste die her. Wie haben Sie die Ausbildung als Leiter der Tanzabteilung in Frankfurt reformiert?
Mit langen Diskussionen im Team und eben mit Networking. So zu gucken, was wären in Frankfurt Partner. Und da war zum einen eben William Forsythe und das Ballett Frankfurt, was ja auch eine sehr andere Herangehensweise an den klassischen Tanz war. Und auch mit Improvisation Technologies und anderen Formen, also um andere Formen der Vermittlung ging es da. Und dann zum anderen auch den Musanturm. Und da gab es ja in den 80er, 90ern Rui Horta. So, das war schon einer der wegweisenden Choreografen für zeitgenössischen Tanz. Und wir haben dann sowas probiert, wie eine Frankfurter Identität aufzubauen. Haben also Repertoire von Forsythe und von Horta, haben Gastdozenten eingeladen, eine Kollegin hatte selber angefangen mit einer Feldenkrais-Ausbildung und von daher kam dann eben Körperwahrnehmung mehr mit in die Ausbildung rein. Ich selbst habe Bodenarbeit, Kontaktimprovisation, andere Formen von Partnerarbeit und Komposition mit reingebracht, auch Umgang mit Medien und Bühnenbild und allen möglichen anderen Aspekten. Also wirklich probiert, den Kanon der Fächer zu erweitern.
Aber Ballett findet trotzdem statt, erstmal
also,
in der Grundausbildung.
Genau. Also und am Anfang hieß die Abteilung dann auch Zuckt, zeitgenössischer und klassischer Tanz. Mhm. Und ich denke, das war auch ein Spezifikum der Ausbildung in Frankfurt, dass bei uns Studierende beides gemacht haben. Und selbst im dritten Jahr, wo sie einen Schwerpunkt setzen können, dann entweder in Techniken des Balletts oder in zeitgenössischen Tanztechniken, also immer jetzt im Plural, damals so nicht, aber mittlerweile im Plural, dass die dann immer noch beides machen.
Mhm. Für die Bewerbung um einen Studienplatz muss man ein Video einschicken mit 8 Minuten Ballett, 3 Minuten zeitgenössische Kombinationen und 1 Minute Improvisation zu Musik. Was löst da bei Ihnen Interesse und Neugier aus, wenn Sie sich hunderte solcher Videos angucken?
Es sind nicht hunderte, sagen wir mal 160 oder so. aber man sieht einfach, die müssen auch reden. Also die müssen sich auch vorstellen und auch da kriegt man eine Menge mit, ob sich jemand schon mal im Vorfeld erkundigt hat oder nicht. Und bei Improvisationen kriegt man mit, ob da irgendwelche Standardprogramme einfach runtergespult werden oder ob wirklich Leute, ob beim Zuschauen man einfach neugierig wird, mehr über diese Person zu erfahren oder mit dieser Person zu arbeiten.
Über 60% der Tanzstudierenden in Frankfurt kommen aus anderen Ländern. Das heißt, da kommen vermutlich sehr unterschiedliche Körperkulturen, weiß nicht, ob man das so sagen kann, ja. Körperkulturen zusammen. Also ich stelle mir vor, dass junge Menschen aus Asien einen ganz anderen Umgang mit ihrem Körper gewohnt sind als die aus Südamerika oder aus Kalifornien. Berühren und sich berühren lassen, das ist eine der wichtigsten Übungen in der Kontaktimprovisation, diese Tanzform, für die sie prägend war. Kommen wir später noch detailliert darauf, aber dieses Berühren und sich berühren lassen, ist das nicht überhaupt der Ausgangspunkt von Tanz?
Ja, also es gab ja schon auch Phasen mit ganz viel Soloarbeit, aber man kann sich ja auch emotional berühren lassen. Und letztendlich ist ja auch der Boden sowas wie ein Partner. Also von den ich berühre und von dem ich mich berühren lassen kann.
Der mich trägt.
Ja, genau.
Wenn das Ziel der Tanzausbildung ist, dass sich Tänzerinnen und ChoreografInnen zu selbstständigen, zu eigenständigen Künstlerpersönlichkeiten entwickeln, dann muss doch eigentlich die Förderung sehr individuell sein. Geht das an der Hochschule?
Ja, also das ist kein Massenbetrieb. Also die Abteilung nimmt maximal 12 Studierende pro Jahr auf. Also, und das sind auch alles Leute, mit denen wir dann arbeiten wollen über 4 Jahre. Also das ist nicht irgendwie, man nimmt einfach viele auf und dann sortiert man mal nochmal aus, sondern es gab immer irgendwie so ein Credo, wenn wir jemanden aufnehmen, dann wollen wir wirklich auch mit dem 4 Jahre begleiten und gemeinsam was entwickeln. Und bei 12 Leuten pro Jahr, da kriegt man jeden gut mit.
Ist der Beruf der Tänzerin, des Tänzers eigentlich immer komplexer geworden?
Die Anforderungen sind immer komplexer geworden. Das würde ich schon so sagen, ja.
Warum?
Weil es ist immer mehr Wissen da und auch immer mehr Erwartungen. Also es ist, und die technischen Herausforderungen sowohl im Ballett als auch im zeitgenössischen Tanz sind gestiegen und auch ein Wissen zu haben, um verschiedenste Ansätze und jeweils dann auch im künstlerischen Prozess auf bestimmte Bedürfnisse der Choreografinnen oder Choreografen eingehen zu können. Und dann letztlich auch ein kreativer Mitarbeiter, eine kreative Mitarbeiterin zu sein. Also weil dieses herkömmliche Choreografenbild, da kommt irgendwie eine Person und die gibt alles vor, das entspricht eigentlich nicht mehr den aktuellen Arbeitszusammenhängen.
Ja, und gleichzeitig weiß man ja, dass Tänzerinnen und Tänzer ein Beruf ist, der zeitlich begrenzt ist. Also man muss eigentlich immer schon auch noch einen Schritt weiter denken, oder?
Ja, also es geht auch darum, das Wissen, was man sich aneignet, in andere Bereiche übertragen zu können. So, und das können auch dann Gesundheitsbereiche sein oder therapeutische Bereiche oder andere künstlerische Bereiche und sei es Video oder letztendlich auch Coaching oder solche Arten von Berufen.
In Ihrer Zeit an der Hochschule kam ja die große MeToo-Debatte auf, Missbrauch in der Tanzausbildung und in Kompanien wurde hier und da ja das auch öffentlich. Wie sind Sie damit in der Tanzabteilung umgegangen?
Also nicht nur in der Tanzabteilung, sondern es wurde auch in der gesamten Hochschule sehr intensiv diskutiert. Es wurden auch Richtlinien rausgegeben dafür. Und also auch schon seit vor MeToo gab es sozusagen auch schon gleich bei den Erstsemestern die Frage, ist es okay für Sie, wenn wir Sie anfassen beim Korrekturen geben? Und wenn nicht, dann teilen Sie uns das bitte mit. Also ein Problembewusstsein dafür war schon vorher da. Mhm. Nur, dass es jetzt dann einfach viel ausgeprägter ist.
Da wird sich gesiezt?
Nee, in der Tanzabteilung wird geduzt.
Das klang jetzt nämlich so fremd.
Ja, nee, auch wenn da Kollegen auch über 60 sind oder so, da wird dann immer noch geduzt. Also es ist ein sehr, also sehr persönlicher Umgang auf Augenhöhe.
Es gibt so ein paar Sinnsprüche, die Sie gerne nutzen. Zum Beispiel die Frage, wie wenig ist nötig, um jeden Moment zu einem Besonderen zu machen? Oder erfreust du dich an dir selbst? Wenn nicht, kannst du es ändern? Warum sind solche Fragen hilfreich?
So, um einfach nochmal im Machen zu gucken. Also, wie sehr streng ich mich an, ja, damit da jetzt was passiert? Und deswegen, how little is necessary to make every moment very special? Ja, wie wenig ist wirklich notwendig? Oder welche Schraube, welchen Hebel muss ich umlegen, um eine Situation anders zu erleben und dann auch anders zu gestalten?
Mhm. Die Jury des Deutschen Tanzpreises nennt Dieter Heidkamp eine treibende Kraft im deutschen Tanz und ehrt ihn dafür im Oktober für sein Lebenswerk. Das ist Deutschlands wichtigste Auszeichnung für den Tanz, vergeben vom Dachverband Tanz. Der Tänzer und Choreograf Dieter Heidkamp ist Jahrgang 1957, aufgewachsen in Ostwestfalen im Kreis Minden-Lübbecke. Was war das Ende der 50er Jahre für eine Gegend?
Das ist Land. Relativ flaches Land, es gibt so einen Höhenzug, das Wiengebirge, das zieht sich so von Münster rüber bis ins Weserbergland, aber ansonsten ist es da protestantisch, also das ist nicht eine katholische Gegend und deswegen gibt es auch keine Vergebung der Sünden, so, und ja, also jeder kennt jeden, also es ist schon so
eng.
Eng, ja.
Wie war Ihre Familie da verwurzelt? Also was haben die Eltern, die Großeltern gemacht?
Die Großeltern waren noch Landarbeiter und haben auch Zigarren gerollt und haben dann irgendwann Grundstück gekauft und Haus gebaut. Und Vater war beschäftigt in einem Geschäft für Saatgut und andere Futtermittel und sowas, also so mit, auch mit Land beschäftigt. Meine Mutter ist relativ früh gestorben, da war ich 6 irgendwie so. Mhm. Und von daher habe ich von ihr weniger mitgekriegt, da ist dann eher meine Großmutter so, die mir die Lateinvokabeln und Englischvokabeln abgehört hat und so später auch. Und dann hat mein Vater aber relativ schnell wieder geheiratet. Und das war dann eine Damenschneidermeisterin. Mhm. So, und dann habe ich auch Kostüme für, also entworfen, also schon relativ früh zumindest Zeichnungen gemacht und sowas. Aber das hat dann schon Einfluss gefunden in meine künstlerische Arbeit später.
Und Zigarren gedreht haben Sie, glaube ich, auch?
Nee, Zigarren gedreht.
Oder in einer Zigarrenfabrik?
Ja, ich habe in einer Zigarrenfabrik gearbeitet, ja. So, da gab es dann immer einen Zigarillos und als ich keinen Studienplatz gekriegt habe in Hamburg an der Kunsthochschule wegen mangelnder Kreativität, da bin ich in die Fabrik gegangen und habe dann täglich 6 Tonnen gehoben.
Also Sie wollten eigentlich Kunst studieren?
Ja, ursprünglich wollte ich Kunst studieren.
Mhm. Hatten Sie denn schon immer Lust auf Bewegung, weil Sie dann beim Tanz gelandet sind?
Ja, also so eines der wenigen Sachen, die man auf dem Lande gut machen konnte, war der Turnverein. So von daher, da das soziale Leben lief schwerpunktmäßig über das Turnen. Und über das Turnen auch eben schon so eine Herausforderung, mit unterschiedlichsten Geräten zu arbeiten oder auch Trampolinspringen zu machen oder sowas. So von daher, und da ging es ja auch um Beweglichkeit und Kraft, aber auch um tänzerische Sachen, weil ich habe dann auch als Übungsleiter gearbeitet und eigentlich eher im Frauenturnen und dann sowas wie Schwebebalken und Boden. Mhm. Also die eher tänzerischen Geräte, die man eigentlich als Mann so nicht macht.
Gab es nicht auch mal ein Tanzstück von Ihnen, das irgendwas mit Turnen zu tun hatte? Ich erinnere mich irgendwie so vage an einen Bock, einen Barren, einen Reck, ich weiß
nicht. Ja, das hieß Sieg der Körperfreuden und das war so ein bisschen meine Abrechnung mit dem deutschen Turnvereinswesen.
Ah ja. Und Tanzen, also zurück nochmal nach Lübeck, klassische Tanzschule, haben Sie sowas gemacht?
Nein, das gab es da gar nicht. Ja. Also das einzige Tanzen, das es gab, waren sozusagen Gesellschaftstänze. Also man ging in die Tanzschule und Disco. Ja, okay, Disco gab es auch, aber nicht im Dorf, aber dann in der nächsten Stadt vielleicht. Hm. Aber so Standardtänze habe ich schon mehr betrieben. Aber überhaupt diese Vorstellung, Tänzer zu werden, war eigentlich nicht, also wo sollte man denn die Idee dafür herkriegen? Nicht aus dem Fernsehen oder so. Also das.
Naja, das war ja alles ein großer Selbstfindungsprozess.
Ja.
Dazu gehörte auch Ihr Coming Out. Wie haben Sie das gemacht?
Das lief dann eher, als ich nach Berlin dann gegangen bin. Und dann der Reiz der Großstadt, aber darüber erstmal dann auch zum Tanzen gekommen, über das Sportstudium, wo es Reinhard Kretzig gab, der eine Gruppe unterrichtet hat, Selbsterfahrung durch Bewegung. Da ging es ja eben schon mal darum, also welche Aspekte bietet Tanz und Bewegung. Und diese Selbsterfahrung durch Bewegung war super spannend, habe ich auch später mit anderen dann selber unterrichtet, den Kurs. Und darüber dann ins Tanzen gekommen und einer der ersten Orte, wo es Klassen gab, war in einer Galerieetage über dem Schwulenzentrum in der Kulmerstraße.
Naja. Homosexualität und Männlichkeitsbilder haben Sie dann später ja auch in Tanzstücken thematisiert. Auch das war ja auf der Bühne Anfang der 80er Jahre in West-Berlin was Neues.
Ja, das die Motivation, also schon, ich habe sehr viele Stücke gemacht, wirklich mit Freundinnen. Also sei es Helge Musial oder Bruno Stefanoni, Kurt Kögel, Bob Rees. Also es waren immer Leute, mit denen ich sehr intensive freundschaftliche Beziehungen hatte. Und gleich schon 82, 83 gab es in Frankfurt am TAT, damals am Theater am Turm, zwei Jahre auf die Reihe ein Festival, das hieß Sternzeichen 1 und 2, Homosexualität im Theater. Und dafür haben wir damals zwei Herren ein Saxophon gemacht. Und das hat so eingeschlagen, dass Peter Hahn mich damals gefragt hat, ob ich Lust hätte, zwei Abende mit Männertanz zu kuratieren. Und das war dann sozusagen auch der Einstieg ins Kuratieren. Also nicht nur tanzen, choreografieren, unterrichten, sondern auch kuratieren.
Gemeinsam mit anderen Sportstudenten hat Dieter Heidkamp Ende der 70er Jahre in Berlin die Tanzfabrik gegründet. Die gibt's bis heute und gilt als Urzelle der Bewegungsforschung. Das war ein alternatives Projekt, ein Kollektiv. Einige Mitglieder haben zusammen in einer großen Wohngemeinschaft gelebt. Der Ort, eine ehemalige Lampenfabrik in der Kreuzberger Möckernstraße. Leben und Arbeiten in alten Fabriketagen, das war damals der Traum von vielen. Was konnten Sie an diesem Ort realisieren?
Ja, zum einen habe ich gelernt, mit Hammer und Nägel und Sägen umzugehen, weil wir wirklich ja unsere Räume selber gebaut haben. Wir haben auch die Tanzböden selber gebaut und wir haben auch die Heizkörper eingebaut, die ersten. Also das war eine Sache, das Handwerkliche. Das andere war wirklich ein sehr transparentes Wohnen, weil die Räume, die wir gebaut haben, hatten nicht nur Fenster nach außen, sondern auch Fenster nach innen. Und so von daher war das sehr transparent. Und zum anderen gehörte damals auch dazu, sozusagen auch mit Unterrichten anzufangen und wirklich ein Publikum aufzubauen. Also, weil es gab ja eigentlich nur Tanzschulen, wo man Ballett oder Jazz machen konnte oder was anderes gab es ja gar nicht. Von daher hat sich das sehr schnell entwickelt, innerhalb von einem Jahr auf 2 auf 16 Kurse oder so.
Das ist interessant. Also es gab das nicht, aber es gab ja anscheinend einen wahnsinnigen Hunger nach solchen neuen Bewegungsformen.
Ja, also das auf jeden Fall. Und für uns war es auch wichtig, ein Publikum ranzubilden. Also ein Publikum, was auch anders draufschaut, weil es eigene Erfahrungen gemacht hat.
Hm. Nochmal zu dieser Renovierung. Es gibt die schöne Geschichte mit der Peter-Alexander-Show im ICC, dass Sie da aus den Kulissen einfach ein bisschen was abgeholt haben.
Ja, da haben wir so große Wände abgeholt und damals das Studio 3, also was jetzt das mit den Säulen oben ist, das da gab es eine andere Fassung und da haben wir wirklich Böden und Wände aus den Kulissen der Peter-Alexander-Show gemacht.
Die Tanzfabrik betrat absolutes Neuland. Sie sagen, dass es gab damals keine freie Tanzszene, nur klassische Ballettschulen, Tanzschulen für Standardszene und vielleicht Jazzdance. Aber was für Kurse haben Sie denn angeboten?
Christine hat angeboten, sowas wie Stimme und Bewegung. Es gab auch Modern Dance. Aber das Besondere war, glaube ich, Kontaktimprovisation. So, was für mich auch wirklich lebensverändernd geworden ist. Und dass Tanzfabrik auch generell, glaube ich, ein Ort ist, wo ganz viele neue Bewegungsansätze vorgestellt wurden. Also in den 80ern hat Bruno Stefanoni schon Release-Technik, also Skinner-Releasing unterrichtet. Oder wir waren 86 das erste Studio, wo Body-Mind-Centering vorgestellt wurde. Und
waren das alles Sachen, die aus den USA kamen?
Ja. Das Tanzfabrik war damals schon sowas, so ein bisschen wie die deutsch-amerikanische Freundschaft, glaube ich. Mhm. Also auch durch die Geschichte der Tanzfabrik. Dass Christine Bilardo und Jacqueline Carley eben in Philadelphia mit Leuten gearbeitet haben, die in den 60ern aus Berlin weggegangen sind, weil die, also das waren Leute, die damals in der Wickman-Schule noch gearbeitet haben oder Assistentin waren.
Und Mary Wickman, also moderner Tanz.
Ja, und deren Arbeit hier nicht anerkannt wurde und die dann die Konsequenz gezogen haben und weggegangen sind und dann über diese Reihe PMTT, Pantomime, Musik, Tanz, Theater an der Akademie,
ein
Festival, was wirklich richtungsweisend war und viele neue Impulse in die Stadt gebracht hat, dass die darüber nach Berlin gekommen sind und Christine und Jacqueline dann entschieden haben, in Berlin zu bleiben.
Mhm. Die Tanzfabrik war also einerseits eine Schule für Laien, aber auch ein Produktionsort für freie Tänzerinnen, ChoreografInnen, viele internationale Gäste. Es gab Profitraining und Aufführungen und vermutlich viele, viele Krisensitzungen, denn das Ganze musste ja auch finanziert werden.
Ja, also es gab Krisensitzungen, es gab sowieso, also zu Zeiten des Kollektivs, einstimmig, also endlose Diskussionen, bis man einstimmig irgendwie sich für was zu was entscheiden konnte. Ästhetisch war Tanzfabrik sowieso immer eher ein Umbrella. Also, weil es gab auch mit Sügun Schenk und Heidrun Vielhauer und Leute, die von Folkwang kamen oder mit Sabine Lemke, die auch eher Tanztheater vertreten hat oder...
Mit Umbrella meinen Sie einen Regenschirm,
ja,
unter dem sich ganz viele verschiedene...
Genau, ganz viele verschiedene Stilrichtungen gefunden haben. Es ging nicht darum, jetzt eine Ästhetik zu vertreten, sondern wirklich eher eine Vielfalt zu praktizieren.
Sie haben als Tänzer und Choreograf selbst 18 abendfüllende Stücke in der Tanzfabrik realisiert und parallel dann an der Hochschule der Künste noch Kunsterziehung studiert, in der Klasse des Künstlers Dieter Appelt. Warum wollten Sie dieses Studium da noch drauflegen?
Das war, glaube ich, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin in Hamburg mal abgelehnt worden für Kunsterziehung und ich war dann Anfang der 80er in USA und habe einfach Leute getroffen, die für ihr Verständnis Künstler waren. Und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz. Und aber ich habe da auch angefangen nochmal zu fotografieren und wiederzumalen, habe gedacht, okay, ich probiere es nochmal so. Weil es gibt wirklich eine Faszination in der bildenden Kunst. Und für mich selbst würde ich eine Tradition eher einsetzen in Dada, Fluxus, Happening, Performance Art, als mich jetzt in einer reinen Tanzhistorie zu verankern. Also von daher gibt es sehr viele Bezüge zur bildenden Kunst. Und deswegen nochmal ein Kunststudium. Und über Dieter Appelt dann eben auch jemand, der auch Performances gemacht hat. Okay, der packt sich in einen Wassertank, bis er steif wird. Oder also das sind sehr statische Vibrationen. So, und mir ging es eher um Bewegung dann. Aber trotzdem über ihn auch gelernt, sowas wie ein Storyboard zu machen oder wie ein Drehbuch zu entwickeln. Und das hat hat auch einen Einfluss gefunden dann in meine Arbeit.
Also das Studium war dann gar nicht Kunstpädagogik darauf ausgerichtet, ich will unbedingt irgendwann Lehrer werden, weil ich weiß, dass mein Tänzerleben bald beendet ist.
Nee, sondern das ging eigentlich eher um Auseinandersetzungen mit bildender Kunst.
Naja. Sie haben mit 35 ernsthafte Hüftprobleme bekommen als Tänzer. Ziemliche Katastrophe.
Sehr schmerzhafte Erfahrung. Das liegt aber daran eben, so als Kind Dysplasie, noch so die letzten Jahrgänge, wo das nicht untersucht wurde und dann eben 20 Jahre Leistungsturnen hat auch dazu beigetragen. Und als Tänzer und Performer in der freien Szene hat man jetzt auch nicht irgendwie das Geld und die Muße, was auszukurieren. Also von daher war ich dann mit 35 schon relativ am Anschlag und die Hüft-OP hat es dann aber erst mit 50 gegeben.
Ah ja. Was hatte das denn für Folgen? Also auch fürs Unterrichten, fürs Choreografieren?
Fürs Unterrichten auf jeden Fall so Vormachen, Nachmachen habe ich wenig praktiziert, sondern ich habe eher gelernt, Fragen zu stellen oder Aufgaben zu stellen und dann gemeinsam mit den Studierenden zu gucken, wie die Aufgaben gelöst werden und Feedbackformate zu entwickeln. Eher kreative Fächer unterrichtet oder als jetzt rein technische Klassen.
Aber wie ist das, wenn man sich sein Leben lang so viel bewegt hat und das dann nicht mehr kann? Zuckt da nicht
es ist wirklich schmerzhaft im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also und ohne Painkiller war Tanzen nicht möglich. So und von daher war das einfach irgendwie eine völlig neue Welt. Als 2008, 2009 irgendwie beide Hüften dann komplett gemacht wurden und dann keine Schmerzen mehr zu haben, war grandios. Wunderbar.
Kontaktimprovisation, dieser Begriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, klingt auf Deutsch etwas sperrig. Dabei geht es ja um etwas sehr Sinnliches, nämlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie Körper miteinander in Kontakt kommen können. Diese Art der Improvisation im Tanz, damit zu experimentieren, wurde Anfang der 1970er Jahre von New Yorker Tänzerinnen und Tänzern entwickelt. Und ja, Dieter Heidkamp, für Sie, warum war gerade diese Bewegungsform so eine Art Erweckungserlebnis?
Es hat einfach unglaublich Spaß gemacht, mit Leuten gemeinsam zu tanzen und sich auch selbst darüber kennenzulernen, im Umgang mit anderen. Und auch in körperlichen Situationen reinzukommen, in die man allein nur schwer reinkommt. Also wo es eben wirklich einen Partner braucht dazu, um getragen zu werden, um selber zu tragen, um nicht jetzt aufrecht zu sein, sondern in Diagonalen im Raum oder viel mit dem Boden zu arbeiten.
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Jemand, der das nicht vor Augen hat, was das ist. Wie kann man das beschreiben?
Also es gibt auf jeden Fall Zusammenhänge mit Aikido oder mit Martial Arts, vielleicht ist das ein Bild.
Asiatische Kampfsportarten, ja. Die aber eher weicher sind.
Ja, ne? Genau. Also jetzt nicht Judo mit Würfen und so, sondern es ging eher um Energiefluss und Energien umleiten und wirklich auch den Boden zum Partner zu machen. Er hat viel mit Rollen zu tun, übereinander rollen und eben es kann akrobatischer werden mit Sprüngen und bei denen man sich fängt. Also da gäbe es vielleicht eine Parallele ein bisschen zu Rock'n'Roll oder so, wo es ja auch wilder zugeht.
Braucht man dafür viel Kraft?
Es geht eigentlich eher darum, das Ganze mit so wenig Kraftaufwand wie möglich zu gestalten. Wobei aber unter künstlerischen Aspekten das schon auch manchmal gerade eingesetzt wird. Also dass man wirklich einen ganz hohen Muskeltonus hat. Aber letztendlich geht es darum, auch diesen Muskeltonus verändern zu können und nicht eben immer nur unter einem Spannungszustand zu arbeiten.
Und es geht eben auch um das emotionale Ausloten von Bewegung. Also nehmen wir dieses einfache Beispiel, schließe die Augen und lege mit deinem Tanzpartner die Zeigefinger aneinander. Was passiert allein bei so einer kleinen Bewegung oder Begegnung?
Ja, zum einen, wie viel Kommunikation über so einen einzelnen kleinen Berührungspunkt allein schon entstehen kann und ob man, dass man merken kann, ob jemand zuhört oder ob jemand einfach nur in Richtung bayerisches Fingerhakeln geht, also so, dass es um Manipulation geht, oder geht es wirklich darum, gemeinsam einen Weg zu finden und sich überraschen zu lassen, wo dieser Weg denn hingeht und sich darauf einzulassen.
Mhm. Manipulation, da muss man also auch Gegenwehr trainieren.
Ja, wird auch trainiert. Also so eine Übung ist auch Nein sagen. So, also wir hatten ja vorhin schon eben über Berühren und sich berühren lassen. Und gerade auch in Zeiten von MeToo und Übergriffigkeiten in Unterricht, wo es viel um Berührung geht, geht es schon auch darum, Consent, also Zustimmung, das, was in Agreement miteinander geschieht. Und da aber von daher auch zu trainieren, Nein zu sagen, ich lasse mich anfassen und sage, auch wenn es mir vielleicht gefällt, ich erstmal die Hand von dem anderen nehme und die weglege und sage irgendwie, nein, das möchte ich jetzt nicht. Mhm. Jetzt nicht, vielleicht so in einem Monat oder vielleicht auch nie, aber nicht von dir. So.
Ja. Angeblich sollen Tänzerinnen bei der Kontaktimprovisation ein intensives Flow-Erlebnis haben. Können Sie das bestätigen?
Ja, also Bewegungsfluss ist schon eines der Grundprinzipien, würde ich so sehen. Mhm. So,
also so eine Session beginnt und entwickelt sich aus sich selbst heraus immer weiter.
Ja, können die unterschiedlichsten Impulse reinkommen. Also es gibt auch ganz oft so stille Jams, also wo keine Musik eingesetzt wird. Also dass der Fluss jetzt nicht durch die Musik erzeugt wird, sondern wirklich eben aus dem Atemfluss und oder den Geräuschen, die entstehen beim Tanzen im Raum. Also sei es die Reibung von der Kleidung oder Haut auf Haut oder auf dem Boden und ja, und einfach gemeinsam zu schauen, wo die Reise hingeht.
Mhm. Kann man dann das Tanzwissen, von dem wir jetzt hier einiges mitbekommen haben, kann man das auch auf anderen Gebieten nutzbar machen?
Das wäre ein Ansatz in der Pädagogik, würde ich auch sagen. Sozusagen, wie kann das Wissen nutzbar gemacht werden für andere Bereiche? Und das können gesundheitliche Bereiche sein, also weil Tänzer ja viele Erfahrungen mit Körper haben, so sei es in der Massage oder in der Physiotherapie oder Reiki, Hands-on-Arbeit oder aber auch im Coachen von Gruppenprozessen oder letztendlich auch in der Pädagogik oder im Management, so im Gestalten von Gruppenprozessen. Da gibt es, glaube ich, viele Erfahrungen, die Tänzer haben, TänzerInnen haben, die gut eingebracht werden können.
Mhm, interessant. Dieter Heidkamp, gerade ist er dabei, sein Archiv zu sichten. Viel Material zum Thema Kontaktimprovisation. Sie wollen da so eine Art Open-Source-Archiv aufbauen. Also kein Geheimwissen für sich behalten, sondern allen Interessierten das zugutekommen lassen. Was genau schwebt Ihnen davor? Ist das so eine virtuelle Schule?
Ja, also im Unterricht gab es eine lange Zeit so ein Konzept, das hieß Schule der Sensibilität. Das war angelehnt an Yves Klein und Werner Runau, die, als sie das Theater in Gelsenkirchen damals gebaut haben, in den 60ern so Konzepte entwickelt haben, eben wie kann man ein Umfeld gestalten, in dem Menschen gut miteinander kommunizieren können. So, das so der ideologische Überbau. Und ja, ich habe schon einiges ja auch an Texten geschrieben oder Lecture-Performances gemacht. Und eine Idee war sozusagen, diese Materialien Open Source zur Verfügung zu stellen. Und im Moment bin ich eben wirklich eher im Prozess des Digitalisierens, sei es Videos, der unterschiedlichsten Formate von VHS, Hi8, Mini-DV, so, und das, so dass man das wirklich dann besser verarbeiten kann. Und riesen Excel-Dateien aufzustellen mit Mitwirkenden und Personen und auch inhaltlich Blöcken, So, und dann mal gucken. Also dann bräuchte es aber schon auch von irgendwo noch eine Förderung. Und auch die Longevity, also wie lange so, also das ist ja, einmal digitaler ist ja nicht, dass es gesichert ist, sondern das muss man ja alle paar Jahre dann nochmal wieder aktualisieren und auf den neuesten technologischen Stand bringen. Mhm. Also das, dafür bräuchte es dann schon noch Partner. Da muss ich mich noch weiter auf die Suche machen.
Lebenslanges Thema, ne? Die Akquise von Geld.
Ja, auf jeden Fall.
Dieter Heidkamp, Tänzer und Choreograf, Inspirator und Reformer, langjähriger Professor für zeitgenössischen Tanz. Am 12. Oktober bekommt er im Essener Altotheater den Deutschen Tanzpreis für sein Lebenswerk. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Ich danke fürs Gespräch.
Ich danke auch.